Arthur und Squirrel, Kapitel 8. Eine freudebringende Tätigkeit. Nach einer gestörten Nachtruhe musste Fräulein Malva einen so langen Morgenschlaf tun, dass sie mit Squirrel erst zum Frühstück herunterkam, als der Professor mit Arthur schon von einem Morgenspaziergang zurückkehrte. Dieser Umstand erheischte eine Erklärung ihrerseits, denn das konnte Fräulein Malva nicht auf sich sitzen lassen, dass sie ohne einen besonderen Grund schlafen würde, bis die Sonne schon fast senkrecht herabschaute. Sie erzählte also dem Professor von Squirrels Traum, das Grammatikbuch habe sie verfolgt, und ihrem Stöhnen und Schreien und fügte hinzu, es ist auch kein Wunder, dass es so geht. Wenn ein Kind seine Lehrbücher verabscheut, so rächt sich ein solches Gefühl an dem Kind selbst, indem es sich im Traum zur Aufregung steigert. Squirrel stand ziemlich zerknirscht dabei. Dem Professor zuckte es um den Mund, fast so, als möchte er lachen. Er sagte aber ernsthaft, »Für uns, Fräulein Kollegin, ist der Abscheu vor einem Lehrbuch allerdings unbegreiflich, ja, eigentlich ein Unding. Hat Ihre Squirrel aber keinen Sinn für Studien, so ist ihr der Sinn für Wohltun und Helfen eigen. Das habe ich erfahren können, als Wasserbecher meine Papiere überflossen und wilde Kühe die Decke über meinem Kopf mit ihren Sprüngen erzitternd machten, alles zum Besten eines leidenden Freundes. Squirrel zupfte ein wenig verlegen an ihren Fingern. »Sie werden sehen, Fräulein«, fuhr der Professor fort, »Ihre Squirrel wird den Weg der Helfenden betreten. Sie wird den Bedürftigen beistehen, ihnen gute Suppe bringen und die Strümpfe, die sie strickt, und das ist auch etwas wert, fast noch mehr als die Verehrung der Lehrbücher.« Fräulein Malva schaute den Professor an, als wüsste sie nicht recht, ob er im Scherz oder Ernst rede. Es sah wirklich aus, als sei es ihm ernst. Als Squirrel später mit Arthur allein war, sagte sie seufzend, »Du solltest nur wissen, wie mir in der Nacht die Grammatik nachgelaufen ist mit schnellen, boshaften Füßen und bohrenden Augen. Es war schrecklich. Oh, ich will nie mehr den bösen Wunsch haben, dass sie zugrunde gehe.« Arthur bestärkte sie sehr in diesem guten Vorsatz. Die Unterrichtsfrage, die am Morgen nur oberflächlich berührt worden war, wollte Fräulein Malva wieder aufnehmen und gründlich mit dem Professor besprechen. Die beste Gelegenheit dazu bot sich beim Mittagessen. »Was ist das? Wo ist Squirrel?« rief sie überrascht aus, als sie beim dritten Gang bemerkte, dass Squirrel nicht mehr neben ihr saß. Arthur sagte, sie sei hinausgegangen, er wisse nicht warum. Ein Herr, der Fräulein Malva gegenüber und etwas verspätet zu Tisch gekommen war, berichtete, er habe soeben das Mädchen, das vermisst werde, getroffen, als es den Fußpfad hinaufgestiegen sei und einen Teller voll Suppe vorsichtig vor sich hertrug. »Den Fußweg hinauf mit einer Suppe?« rief Fräulein Malva erregt. »Was ist das für ein neuer Streich? Es ist nicht abzusehen, was sie noch tun wird.« Eben trat Squirrel fröhlich wieder ein.
»Du verkehrtes Ding! Was hast du nur wieder angestellt?« fuhr Fräulein Malva in Aufregung mit halblauter Stimme Squirrel an, denn sie wollte nicht die ganze Gesellschaft auf eine neue Untat ihres Zöglings aufmerksam machen. »Ich habe die Suppe dem Staseli und dem Muck gebracht, wie der Herr Professor es gesagt hat«, antwortete Squirrel laut und vergnügt. »Sie sind gewiss bedürftig. Sie sind barfuß und haben die Suppe gern gegessen. Und die Strümpfe, die ich strickte, habe ich auch dem Staseli gebracht, wie der Herr Professor es gesagt hat. Es hat sie gleich angezogen. Der eine hat keinen Fuß. Er war nicht fertig, aber es hat gesagt, es sei gleich. Die Strümpfe gefielen ihm.« Da der Name des Professors mit der Sache verwickelt war, wusste sich Fräulein Malva nicht recht zu helfen. »Da sehen Sie es selbst, Herr Professor«, sagte sie ihm die Sache übergebend. »Es ist kein Fertigwerden. Es ist keine Möglichkeit, sie in Ordnung zu halten. Hab ich nicht recht, dass alle Tücken Platz greifen, wo keine Lernbegier ist und kein Trieb zu geistiger Tätigkeit?«
»Hoffen wir,
dass der Trieb, der keineswegs fehlt, noch in die rechte Richtung gelangt, verehrte Kollegin, antwortete der Professor, seinen Hustenanfall, der fast klang wie das Lachen der Gäste ringsum, unterdrückend. Squirrel meinte wohl nur zu tun, was ich gut geheißen hatte. Dass es ihr gerade gut passte, es auszuführen, war wohl für sie ein nicht unerwünschtes Zusammentreffen. Wir werden ihr begreiflich machen, dass man nicht die Suppe wegschenkt, die man selbst essen soll, und dass man seine Strümpfe erst fertig strickt, bevor sie der Bedürftige erhält. Als Squirrel den Rest ihres Mittagessens verzehrt hatte, zog Arthur sie mit sich fort. Er hatte sich schon lange ausgedacht, wie der Nachmittag zugebracht werden sollte. Mit der Kupferbibel unter dem Arm wanderte er dem schmalen Weg hinauf. Squirrel hüpfte neben ihm her. Vor dem Häuschen droben standen Staseli und Muck wie immer, aber sie starrten nicht mehr fremd auf die beiden Ankömmlinge, sondern lachten mit den ganzen Gesichtern. Die Suppe und die roten Strümpfe hatten sie zutraulich gemacht. Arthur setzte sich auf den Boden. Die drei anderen mussten so um ihn herum sitzen, dass sie alle ins Buch schauen konnten. Da wurde ein Bild nach dem anderen gezeigt, und zu jedem wusste Arthur eine schöne Geschichte, die erzählte er. Die Kinder waren stumm vor Erstaunen, und Staseli machte die Augen so weit auf, als könne sie nicht genug sehen von den schönen Bildern. Sie verlor kein Wörtchen von allem, was Arthur erzählte. Die Sonne war schon untergegangen, aber die Kinder hatten es nicht bemerkt. Noch saßen sie alle vier zusammen, Kopf an Kopf über das Buch gebeugt. Da ertönte lautes Jodeln und Singen, und viele kleine Schellen tönten durcheinander. Es kam immer näher vom Berg herunter. »Die Geißen kommen und der Hirtenbub«, schrie Squirrel auf, »seht, seht, da kommen sie alle!« Die anderen Kinder schauten nicht auf, da war ein so schönes Bild und die Geißen hatten sie oft gesehen. Arthur wollte aufstehen, er sagte, es sei Zeit, heimzugehen. »Nur noch ein einziges«, bat Staseli mit verlangenden Augen. »Ja, noch eins«, sagte Arthur willig. Staselis Eifer gefiel ihm. Auf dem Bild, das noch kam, lag ein lahmer Mann auf dem Boden mit einem schrecklich traurigen Gesicht. Vor ihm stand der Herr Jesus, gab ihm seine Hand und sagte, »Steh auf und geh wieder.« »Da konnte er auf einmal aufstehen und fortgehen«, erzählte Arthur. »Und ihr könnt euch gar nicht denken, wie froh er war und wie dankbar und wie lieb ihm der Herr Jesus wurde, der ihm so geholfen hatte.« »Darf ich das dem Großvater zeigen?«, fragte Staseli schüchtern. »Doch, freilich. Wir wollen mit dir hineingehen«, sagte Arthur aufstehend, und nun zog das ganze Trüppchen in die kleine, niedrige Stube ein. Auf einem ärmlichen Lager saß der alte Mann und schaute verwundert auf die Eintretenden. »Großvater, es ist einer wie du in dem Buch, und sieh, wie er gesund geworden ist«, sagte Staseli und trat zu ihm. Arthur ging mit seinem offenen Buch vor den Alten hin, der bald das Bild, bald den Jungen anschaute und dazu den Kopf schüttelte, so als wüsste er nicht recht, was man mit ihm wollte. »Wenn ich's nur erzählen könnte«, sagte Staseli. Da fasste Arthur Mut und erzählte dem alten Mann die Geschichte des geheilten Lahmen. Der Alte hörte mit gefalteten Händen andächtig zu, und als die Geschichte zu Ende war, fragte er, »Das habe ich gern gehört. Wie kommst du zu mir?« Arthur sagte, Staseli habe ihn hereingeführt und fragte, ob er wiederkommen solle, es seien noch viele Bilder und Geschichten da. »Ja, ja, gern, der Tag ist so lang«, antwortete der Alte. Arthur ging erfreut mit seinem Buch davon. Er hatte ja ganz und gar erreicht, was er sich gewünscht hatte, und noch mehr, denn dass der Großvater Freude an seinen Bildern und Geschichten hätte und gern noch davon sehen und hören wollte, das hatte er nicht erwartet. Jeden Tag baten Arthur und Squirrel darum, ihre neuen Freunde besuchen zu dürfen, und es wurde ihnen gern erlaubt, wussten doch der Professor und Fräulein Malva wohl, wen sie besuchten und was sie da taten. Squirrel hatte ihr eigenes Feld der Tätigkeit für ihre Schützlinge. Sie raffte alle übrig gebliebenen Brötchen und alles, was von der Tafel weggetragen werden konnte, zusammen und brachte so bei jedem Besuch ein Paket mit, dem Muck mit noch viel erfreuteren Blicken entgegensah als dem Buch und Arthurs Arm. Was für herrliche Dinge kramte auch Squirrel jedes Mal aus ihren Paketen hervor. Auch der Großvater schaute sie dankbar an, wenn ihm Squirrel schöne Schnittchen Wurst brachte und ein gutes Brötchen dazu und sagte jedes Mal freundlich, »Vergelt's Gott!« Arthur hatte schon mehrmals suchend das Treppchen hinaufgeblickt, wenn er mit Squirrel unten beim Großvater eintrat. »Warum schaust du immer dorthin?« fragte Squirrel, als es wieder geschah. »Denkst du etwa, der böse Jörg fiele einmal die Treppe herab?« »Nein, das habe ich wirklich noch nie gedacht«, entgegnete Arthur abwehrend. »Warum sollte er auch auf einmal da herunterfallen?«
»Zur Strafe, weil er so bös ist. Das könnte ganz gut sein«, fand Squirrel.
»Du meinst gewiss immer noch, der böse Jörg sei ein kleiner Bub.« »Das ist er gar nicht, ich weiß es bestimmt«, versicherte Arthur. »Den Mann, der den Korb flocht, nennen sie so. Er ist vielleicht gar nicht bös. Und die traurige Grete nennen sie die Frau, weil sie immer traurig ist. Und gerade danach schaue ich aus, ob die arme Frau nicht einmal dort oben steht. Ich möchte ihr gern ein Bild zeigen.«
»So komm, wir gehen gleich hinauf und zeigen es ihr.« Squirrel stieg entschlossen das Treppchen hinauf.
»Aber wart doch, Squirrel, man weiß ja nicht«, Arthur stand zögernd auf der ersten Stufe. Aber Squirrel hatte schon die Tür aufgemacht. Die Frau stand in der kleinen Küche. Sie floh in einen Winkel und hielt die Hände vor die Augen.
»Es ist nichts Böses, Arthur will euch ein Bild zeigen«, sagte Squirrel freundlich.
»Komm nur herauf, sie ist da«, rief sie dann die Treppe hinunter. Arthur erschien nun oben. Als die Frau ihn erblickte, fing sie kläglich zu jammern an. Es waren immer dieselben Klageworte um ihren Jörgli. Es musste an Arthur etwas sein, das sie besonders an Jörgli erinnerte. »Ich wollte euch zeigen, wie wohl es jetzt dem Jörgli und der Greteli ist«, sagte Arthur und schlug sein Buch auf. »Wollt ihr's nicht ansehen?« Die Frau stand schon hinter Arthur und schaute über seine Schulter.
»Wo?«
»Wo?« fragte sie zitternd vor Aufregung.
»Da könnt ihr sie sehen«, sagte Arthur, ihr das Bild hinhaltend. »In der Mitte sitzt der Heiland, der will, dass alle Kinder zu ihm kommen, damit sie's gut bei ihm haben.«
»Wo sind der Jörgli und das Greteli?« fragte die Frau suchend.
»Ja, die sind auch da«, wollte Squirrel wissen. »Das ist gewiss der Jörgli, seht nur, wie froh er ist. Dem ist wohl.« »Und dort hinten kommt das Greteli. Ihr seht, wie's fröhlich ist und lacht. Der Heiland streichelt es. Er ist gut mit ihm.«
Grete liefen die Tränen die Wangen herab, immer mehr, je länger sie hinsah.
»Oh, oh«, schluchzte sie, »ist es Ihnen wohl? Haben Sie's gut? Haben Sie's sehr gut? Oh, wie wenig Gutes hatten Sie hier? Oh, hätte ich es ihnen anders geben können, vielleicht lebten sie noch.«
»Aber sie leben ja noch, nur nicht hier«, antwortete Arthur. »Sie leben im Himmel, und da ist es ihnen so wohl, wie es ihnen hier unten nie sein könnte.«
»Ja, seht nur, wie frohe Gesichter sie machen«, fiel Squirrel ein.
»So sehen sie jetzt aus, wie ihr sie hier seht, sauber und schön, und es ist ihnen viel wohler als dem Staseli und dem Muck, die sehen lange nicht so aus, und sie wollten gewiss gar nicht mehr zurückkehren, so wohl ist es ihnen.«
Die Frau schaute unverwandt auf das Bild.
»Ach, ach, wenn ich das so vor mir sehe, wie fröhlich die Kinder aussehen und wie wohl es ihnen sein muss, das macht mir so wohl ums Herz, ach, wenn ich das immer so vor mir sehen könnte.«
Sie fing wieder zu weinen an. Von dem Bild konnte sie ihre Blicke nicht abwenden. Aber wenn ich sie so versammelt sehe um den guten Herrn, wie er so freundlich zu ihnen ist, und denke, dass es ihnen viel wohler ist als allen armen Kindern, die noch da sind, dann wird's mir, als könnt ich mich fast freuen für sie.« Squirrel zupfte stark an Arthur, dass er nur komme, denn sie freute sich schon lange darauf, das Paket, das sie fest im Arm hielt, vor Staselis und Mucks Augen zu öffnen. Heute hatte der Professor bei Tisch ein großes Stück Kuchen auf seinen Teller genommen, so groß, wie es sie nie hätte herausnehmen dürfen. Er hatte bemerkt, wie Squirrel seit einigen Tagen alles zusammenraffte und einsteckte, was sie vorher nicht angesehen hatte. Nun packte der Professor auf einmal seinen Kuchen in ein Stück Papier ein, schob ihn Squirrel zu und sagte: »In die Sammlung.« Jetzt lag das schöne Stück zwischen Brot und Wurst in dem Paket, und Squirrel konnte es kaum erwarten zu sehen, wie Staseli und Muck sich daran erlaben würden. Arthur fragte, ob sie morgen wieder mit dem Buch heraufkommen sollten. Da sagte die Grete mit verlangenden Augen: »Ja, ja, kommt wieder zu mir, kommt bald!« Sie schaute den Kindern nach, bis sie vor der Tür unten verschwanden. Draußen standen schon lange Staseli und Muck und lauschten hinauf, ob ihre Freunde bald kämen, und nun setzten sich die vier auf dem Boden zusammen, und für Staseli und Muck begann ein Festmahl, wie sie noch keins gehalten hatten. Von allem wurde ein Stück für den Großvater beiseite gelegt, und als Quirrel sich an Staselis und Mucks fröhlichem Appetit geweidet hatte, nahm sie ihre weggelegten Stücke und trug sie zum Großvater hinein. Sie mochte es gern, wenn er zufrieden lächelte und dann sagte: »Vergelt's Gott!« Als sie ihm sein Stück Kuchen reichte, fragte er: »Soll der Alte auch noch so etwas Gutes essen?« Aber er aß es ganz gern, und nachher sagte er, Squirrel die Hand schüttelnd: »Bei uns ist alle Tage Festtag, seit das kleine Jüngferlein erschienen ist. Vergelt's Gott!« Squirrel hatte ein so frohes Herz heute Abend, dass sie auf dem Heimweg neben Arthur herlief und vor Freude alle Augenblicke seine Hand ergriff und ihn mitzog. Auch er war so fröhlich, dass er mehrmals hoch aufsprang mit ihr, aber dann hielt er inne, setzte sich auf den Boden am Weg nieder und mit traurigen Augen seine freudelachende Gefährtin anblickend, sagte er: »O, siehst du, Squirrel, wenn ich am allerfrohesten bin, dann geht es mir auf einmal wie ein furchtbarer Stich durchs Herz, dass alles gleich aus sei, alles, alles. Dass ich ins Heim zurück muss, wo sie mich gewiss alle mit Hohn empfangen, der große Eber vor allem und die Lehrer mit Verachtung, du weißt schon, wegen der Orthographie bei der Kupferbibel. Ich kann dann nicht alles gleich erklären und auch sonst, dann ist alles aus für mich, ich weiß, wie es sein wird.« »Bekommst du dann wieder das Heimweh?« fragte Squirrel teilnehmend. Arthur nickte erschrocken über das Wort. Er fürchtete sich davor, das Weh nur nennen zu hören. »Mit der Orthographie, das haben sie nun schon lange vergessen, siehst du. Ich hatte es auch ganz vergessen«, sagte Squirrel tröstend. »Und dann kommst du doch zuerst mit uns heim und bleibst noch lange bei uns.« »Nein, nein, Squirrel, du weißt nicht, wie es sein wird. Ich weiß bestimmt, dass ich nicht mehr zu euch komme. Ich muss gleich ins Heim von hier weg«, versicherte Arthur. »Der Herr Professor sagte einmal zu mir, wir blieben bis zur letzten Minute der Ferien hier und die Ferienzeit vom Heim geht in 8 Tagen zu Ende. Ich weiß es gut.« »Kommst du gar nicht mehr mit uns heim, Arthur?« fragte Squirrel kläglich, denn der Gedanke war ihr noch nie gekommen, dass Arthur nicht mehr da sein könnte und nun erst gar, dass er auf einmal verschwinden und nicht mehr mit heimgehen würde. Das war zu viel. »Dann freut mich auch nichts mehr«, brach Squirrel aus, »und ich will lieber gleich sterben in Engelberg.« Das war nun auch wieder so traurig, dass ihr die Tränen kamen, und als Arthur dies sah, strömten die seinen erst recht. Er hatte sie lange zurückgedrängt. So saßen sie eine Weile am Rand des Fußwegs und weinten. Squirrel sprang zuerst auf. Sie hörte die Geißen kommen und den Hirtenbuben jodeln. Das tönte ihr so fröhlich ins Herz hinein, dass wieder Hoffnung bei ihr aufstieg. »Komm, Arthur, vielleicht ist doch nicht alles aus«, sagte sie tröstend. »Weißt du, es kann zu allerletzt noch ein Wunder geschehen, oder vielleicht erfindet mein Papa noch etwas, wenn wir ihm schreiben, dass es uns so traurig macht. Nun wollen wir wieder fröhlich sein.« Aber bei Arthur ging es nicht so schnell, dass er wieder fröhlich sein konnte. Er schluckte seine Tränen hinunter und stand auf, aber es blieb still. Squirrel war am anderen Tag wieder so fröhlich, dass sie Arthur mitriss. Jeden Tag machten sie ihren Besuch bei den Jungen und bei den Alten im Häuschen am Abhang, und wenn einmal ein längerer Spaziergang vom Herrn Professor und von Fräulein Malva für den Tag in Aussicht genommen wurde, baten Arthur und Squirrel jedes Mal so flehentlich darum, vor oder nachher noch ihre Freunde besuchen zu dürfen, dass der Professor fand, wenn es so sei, dann solle ein für allemal dieser tägliche Besuch festgesetzt werden. Jedes Mal stand Grete schon oben am Treppchen und erwartete die Kinder. Dass sie schon seit einer Stunde und noch länger nach ihnen ausgeschaut hatte, wussten die Kinder nicht. Grete hatte auch schon viele von den anderen Bildern kennengelernt, und Arthur hatte die Geschichten erzählt und manches Wort gesagt, was Grete so tröstend ins Herz gedrungen war, dass sie täglich die Stunde kaum erwarten konnte, bis er wiederkam. Erzählte er, so sah sie aus, als wäre es ihr am liebsten, wenn er nicht mehr aufhören würde. Dann und wann strich sie ihm zärtlich über das helle Lockenhaar und sagte wie für sich, »O du gutes Büblein, man könnte meinen, du wüsstest schon, was Kummer ist.« Am liebsten schaute sie immer wieder das Bild von den Kindern an, die fröhlich um den Heiland versammelt waren und alle aussahen, als könne es keinem Menschen so wohl sein wie ihnen. Staseli und Muck lachten jetzt immer schon den Kindern zu und kamen ihnen entgegengerannt, denn sie waren ganz zutraulich geworden. Noch war es so schön da droben. Jeder Tag brachte die alten, ersehnten Freuden und neue dazu.